Wann kriegt sie überhaupt das Baby? Fragt Bastard. Er mag es nicht, wenn wir anhalten müssen wegen Chipos Bauch. Er wollte uns sogar überreden, dass wir gar nicht mehr mit ihr spielen. Irgendwann kriegt sie schon, antworte ich für Chipo. Sie redet nämlich nicht mehr. Sie ist nicht stumm, sie sagt nur einfach nichts, seit man ihren Bauch sehen kann. Aber sie spielt noch mit uns und macht alles mit. Und wenn sie richtig, richtig dringend was sagen muss, dann benutzt sie ihre Hände. Wann ist irgendwann? Donnerstag, morgen, nächste Woche? Siehst du nicht, dass ihr Bauch noch klein ist? Das Baby muss wachsen. Ein Baby wächst, wenn es aus dem Bauch raus ist, nicht drin. Dazu werden sie ja geboren, damit sie erwachsen werden. Jedenfalls ist es noch nicht so weit. Darum ist es noch im Bauch. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Das erste ist normalerweise immer ein Junge. Aber du bist ein Mädchen, du Großmaul, und du warst die Erste. Normalerweise, habe ich gesagt, oder? Halt doch deinen Kaka am Mund, ist ja nicht mal dein Bauch. Will sie einen Jungen? Nee, ja, vielleicht, weiß nicht. Wo genau kommt denn ein Baby raus? Da, wo es in den Bauch reingeht. Und wie genau kommt es in den Bauch? Erst muss die Mutter von Jesus es da reintun. Nein, nicht die Mutter von Jesus, ein Mann muss es da reintun, hat mir Musa erzählt, meine Cousine. Eigentlich hat sie es Enya erzählt, aber ich war dabei und habe es mitgekriegt. Und wer hat es bei ihr reingetan? Woher sollen wir das wissen, wenn sie nichts sagt? Wer hat es da reingetan, Chipo? Sag's uns, wir sagen es auch nicht weiter. Chipo guckt in den Himmel. In einem Auge ist eine Träne, aber nur eine kleine. Wenn ein Mann es da reintut, warum holt er es dann nicht raus? Weil die Frauen die Geburt machen, du Hohlbirne. Los, jetzt können wir Chipo, frag ich. Chipo antwortet nicht, sie geht einfach los und wir hinterher. Mitten in Budapest bleiben wir stehen. Das ist hier nicht wie Paradise, das ist wie in einem ganz anderen Land. Einem schönen Land, wo Leute wie wir nicht leben. Wobei man gar nicht merkt, dass hier überhaupt echte Menschen leben. Sogar die Luft ist leer. Kein leckeres Essen auf dem Feuer, kein Geruch, kein Geräusch. Einfach nichts. Eine große, dünne Frau macht die Tür auf und kommt aus dem Haus. Sie isst was, das sehen wir als erstes. Sie kommt winkend auf uns zu und weil die Frau so dünn ist, wissen wir gleich, dass wir nicht weglaufen. Wir warten, damit wir rausfinden, warum sie lächelt oder worüber. Die Frau bleibt am Tor stehen, es ist abgeschlossen und sie hat keinen Schlüssel dabei. Gütiger, diese fürchterliche Hitze und der harte Boden, wie ertragt ihr das bloß? Fragt die Frau mit ihrer ungefährlichen Stimme. Lächelnd beißt sie von dem Ding in ihrer Hand ab. Eine rosa Kamera baumelt ihr um den Hals. Wir starren der Frau alle auf die Füße, die man unter dem langen Rock sieht. Hübsch und sauber, wie bei einem Baby. Sie wackelt mit ihren lila lackierten Zehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine mal so aussahen. Bei meiner Geburt vielleicht. Und dann dieser rote Kaumund. An den vorstehenden Linien an ihrem Hals und an den dicken, schmatzenden Lippen merkt man, dass es richtig gut schmeckt. Ich beobachte ihre langen Finger und das Ding, das sie isst. Es ist flach und hat eine Kruste. Obendrauf ist es cremig und sieht weich aus und flockig und hat so münzrunde Dinger, dunkelrosa wie Brandwunden. Außerdem sind da rote und grüne und gelbe Sprenkel und dann noch die braunen Huckel, die aussehen wie Pickel. Chipo zeigt auf das Ding und sticht mit dem Finger in die Luft, sticht immer so weiter, um zu fragen, was ist das? Mit der anderen Hand reibt sie über ihren Bauch. Seit sie schwanger ist, spielt Chipo ständig mit ihrem Bauch, wie mit einem Spielzeug. Der Bauch ist so groß wie ein Fußball, also nicht richtig groß. Wir starren der Frau auf den Mund und warten auf ihre Antwort. Ach, das hier, das ist eine Kamera, sagt die Frau. Wissen wir, sogar ein Stein kann dir sagen, dass eine Kamera ist. Die Frau wischt ihre Hand am Rock ab, tätschelt die Kamera und zielt mit dem Rest von dem Ding auf den Mülleimer neben der Tür, wirft vorbei und lacht wie irre. Sie guckt uns an, als wenn sie irgendwie will, dass wir mitlachen. Aber wir sind mit dem Ding beschäftigt, das durch die Luft geflogen ist, wie ein toter Vogel und auf dem Boden gelandet ist. Wir haben noch nie gesehen, wie jemand Essen wegwirft, nicht mal ein Ding. Chipo würde am liebsten hinterherrennen und es aufheben, so wie sie aussieht. Der verknautschte Mund von der Frau kaut fertig und schluckt. Ich schlucke mit und es kitzelt in meinem Hals. So wie wir gucken und schweigen, merkt man, dass wir die Frau alle komisch finden. Sie fasst sich mit der Hand in die Haare, die sind verfilzt und total durcheinander. Wenn ich in Budapest wohnen würde, dann würde ich mich jeden Tag ganz waschen und mir hübsch die Haare kämmen und zeigen, dass ich ein echter Mensch in einem echten Haus bin. Wie sie so dasteht mit ihren wilden Haaren auf der anderen Seite vom Tor mit den Gittern und Schlössern, sieht die Frau aus wie ein Tier im Käfig. Ich überlege mir langsam, was ich mache, wenn die rausspringt und auf uns losgeht. Was dagegen, wenn ich euch fotografiere, fragt sie. Wir antworten nicht, weil Erwachsene uns nie was fragen. Wir gucken die Frau an, ihr krasses Haar, ihren Rock, der beim Gehen über den Boden schleift, ihre hübschen Zehen, ihr goldenes Afrika, ihre großen Augen, ihre glatte Haut, die nicht mal eine Narbe hat wie bei lebendigen Menschen, den Ohrring in ihrer Nase und ihr T-Shirt mit der Aufschrift »Rettet Darfur«. »Schön, dann rückt mal zusammen«, sagt die Frau. Diese Ich-Erzählung von Darling wird an wenigen Stellen, drei genau genommen, an drei Stellen durchbrochen von einem kollektiven Wir, gleichsam einem Chor. Ich lese ein ganz kurzes Kapitel, das den Übergang markiert von Darlings Existenz in Afrika und dann in Amerika. Und das Kapitel ist überschrieben mit »Wie sie gingen«. Seht nur, sie gehen in Scharen, die Kinder des Landes. Seht nur, sie gehen in Scharen. Die nichts haben, überqueren Grenzen. Die Kraft haben, überqueren Grenzen. Die ehrgeizig sind, überqueren Grenzen. Die Verluste beklagen, überqueren Grenzen. Die Schmerzen haben, überqueren Grenzen. Fahren, laufen, ziehen, gehen, wandern, verschwinden, fliegen, fliehen. Überall hin, in nahe und ferne Länder. Länder, von denen sie noch nie gehört haben. Länder, deren Namen sie nicht aussprechen können. Sie gehen in Scharen. Als alles auseinanderbricht, huschen und hasten die Kinder des Landes wie Vögel auf der Flucht vor einem brennenden Himmel. Sie fliehen das elende Land, auf das ihr Hunger in fremden Ländern besänftigt, ihre Tränen in unbekannten Ländern getrocknet, die Wunden ihrer Verzweiflung in fernen Ländern verbunden, ihre blasigen Gebete in der Dunkelheit wunderlicher Länder gemurmelt werden. Seht, wie die Kinder des Landes in Scharen gehen, ihr eigenes Land verlassen mit blutenden Wunden am Leib und Entsetzen auf dem Gesicht und Blut im Herzen und Hunger im Bauch und Kummer in den Beinen. Ihre Mütter und Väter und Kinder zurücklassen, ihre Nabelschnüre im Boden, die Knochen ihrer Vorfahren in der Erde, alles, was sie ausmacht, sie zu dem macht, wer und was sie sind, weil sie unmöglich bleiben können. Nie wieder werden sie sein wie jetzt, denn man bleibt nicht derselbe, wenn man zurücklässt, wer und was man ist, man bleibt nicht derselbe. Seht nur, sie gehen in Scharen, obwohl sie wissen, dass man sie kühl empfangen wird in jener Fremde, weil sie dort nicht hingehören. Obwohl sie wissen, dass sie auf einer Pobacke werden sitzen müssen, weil man sie jederzeit auffordern kann, sich zu entfernen. Obwohl sie wissen, dass sie gedämpft flüstern werden, weil sie mit ihren Stimmen nicht die Stimmen der Besitzer des Landes ertränken dürfen. Obwohl sie wissen, dass sie auf Zehenspitzen werden laufen müssen, um in der neuen Erde keine Spuren zu hinterlassen, um nicht für solche gehalten zu werden, die das Land für sich beanspruchen. Seht nur, sie gehen in Scharen, Arm in Arm mit Verlust und Verlorenen. Seht nur, wie sie gehen.